Wien im Jahr 2040. Eine Stadt, die sich verändert hat. Wenn Sie Ihre Augen schließen und sich die Zukunft der Stadt vorstellen, dann sehen Sie vielleicht Photovoltaikanlagen oder begrünte Fassaden. Vielleicht fahren Sie mit dem Fahrrad durch ein verkehrsberuhigtes Grätzl mit weniger Autos. Aber es gibt auch unsichtbare Veränderungen. Dicke Rohre, die unter dem Asphalt heißes Wasser zu den Wiener Wohnungen leiten, mit dem Ziel, diese zu wärmen. Oder kaltes Wasser, um die Wohnungen zu kühlen. Sonden, die tief in das Erdinnere reichen. Bohrung in bis zu 3000 Metern Tiefe. All diese Maßnahmen haben ein Ziel. Jetzt, im Jahr 2040, ist die Wärmeversorgung der Stadt klimaneutral. Okay, zurück in die Gegenwart. In das Jahr 2025. Denn was hier so schön klingt, fast schon beiläufig, ist eine große Herausforderung. Für genau dieses Wien, das Grüne, das Umweltfreundliche, braucht es neben den richtigen Technologien vor allem Expertinnen und Experten. Und nicht zuletzt auch die Wienerinnen und Wiener selbst. Bis es also soweit ist, ist noch viel zu tun. Eine Menge wird und muss sich verändern. Die gute Nachricht ist, wir stecken bereits mitten im Wandel. Straßen und die darunterliegende Technik werden modernisiert. Es wird gebaut, Rohre werden verlegt. All das ist in Wien bereits sichtbar. Aber das Vorhaben der Stadt, bis 2040 klimaneutral zu werden, gelingt nur, wenn man an einer Sache dreht. Und zwar dem Gashahn.
Wenn wir uns anschauen, wo wir Emissionen verursachen, die wir dann nicht mehr haben möchten, kommt ein nennenswerter Teil der Emissionen aus der Gebäudeenergieversorgung, da wiederum zum größten Teil aus der Verbrennung von fossilen Energien, weit überwiegend in Wien Gas.
Das ist Thomas Kreitmeier. Und Thomas Kreitmeier will, wie viele andere, die in diesem Podcast zu Wort kommen werden, vor allem eines. Er will raus aus Gas. Das ist Energievoll. Eine Podcast-Serie zur Energiewende, präsentiert von Wien Energie. In Zusammenarbeit mit dem Studio ZX, der Kreativagentur des Zeitverlags. Mein Name ist Jonas Ross und in diesem Podcast wollen wir herausfinden, wie Wien Energie, der Energieversorger der Stadt, das eigentlich schaffen will. Eine klimaneutrale Wärmeversorgung der Metropole Wien. Was bedeutet das schon heute für die Mieterinnen, Mieter und HauseigentümerInnen? Wie steht es um die Versorgungssicherheit? Und wer hat all das durchdacht? Auf der Suche nach Antworten begleitet mich Barbara Fleißner. Sie spricht in jeder Folge ganz ausführlich mit den Menschen, die Wiens Wärmewende vorwärts bringen. Also los! Das hier, das ist Folge 1. Raus aus Gas. Raus aus Gas. Das ist eine gewaltige Aufgabe. Denn grob gerechnet heizt noch gut die Hälfte der rund 950.000 Haushalte mit dem fossilen Brennstoff. Die Wärmeversorgung Wiens steht also auf dem Prüfstand. Und das bereits seit ein paar Jahren.
Es war Ende 2021, hat dann der Stadtbaudirektor gesagt, das, was da jetzt im Neubau mehrfach schon umgesetzt wurde mit den emissionsfreien, innovativen Energielösungen. Das hätte ich jetzt gern für den Bestand. Herr Kreitmeier, ich habe ein Programm für Sie.
Das ist wieder Thomas Kreitmeier. Er ist der Programmkoordinator von Raus aus Gas bei der Stadt Wien und damit für die strategische Umsetzung genau dieser Mission verantwortlich. Eine dekarbonisierte Wärmeversorgung ist für den Neubau vergleichsweise einfach. Denn hier können klimaneutrale Technologien direkt berücksichtigt werden. Aber wie baut man den Wiener Bestand um? Die 100-jährigen Zinshäuser, die das historische Stadtbild so einmalig prägen. Dafür braucht es einen guten Plan. Und den hat die Stadt.
Der Wärmeplan ist ja auch in enger Abstimmung zwischen der Energieplanung der Stadt Wien, der Wien Energie, natürlich auch in enger Abstimmung mit uns erstellt worden.
Der Wiener Wärmeplan 2040. In ihm sind konkrete Möglichkeiten für die Wienerinnen und Wiener festgelegt. Wer aktuell noch mit Gas heizt und kocht, kann hier nachschauen, welche Alternative und damit klimafreundliche Wärmeversorgung möglich ist. Die Umrüstung ist nach aktueller Gesetzeslage freiwillig und betrifft jede und jeden ganz persönlich. Und damit
sind wir beim Hauptproblem der Dekarbonisierung. Wir greifen hier in den höchstpersönlichen Lebensbereich der Menschen ein. Ja? Und ganz ehrlich, wer von uns hat das gerne, dass da die Handwerker kommen und stauben und stemmen und Leitungen verlegen? Das wollen wir nicht.
Das ist die Stimme von Daniela Kochler.
Die Wohnung ist so quasi ein bisschen ein Heiligtum und da reinzugehen ist sehr unangenehm. Ja? Und da braucht es große Überzeugungsarbeit.
Und ihre Aufgabe ist es, genau diese Überzeugungsarbeit zu leisten. Bei Wiener Wohnen ist sie Programmleiterin für Raus aus Gas. Und Daniela Kochler weiß, dass für viele Menschen die Umstellung nicht nur Lärm und Baustelle bedeutet, sondern eben auch Unsicherheit. Was kostet die Umstellung? Wird das Heizen teurer oder günstiger? Und welche Heizlösung ist für mich eigentlich die beste?
Eine der Hauptsäulen der Wärmewende ist natürlich der Umstieg von hunderttausenden Haushalten auf die Fernwärme. Und ich habe mit einem Schlag hunderttausende Haushalte per Definition dekarbonisiert.
Moment, hier machen wir vielleicht mal einen kurzen Stopp für eine Erklärung. Die Fernwärme. Etwas vereinfacht erklärt, funktioniert sie so. Heißes Wasser wird unter Druck in die Wohnungen transportiert und sorgt dort für warme Heizung und Warmwasser. Um das Wasser zu erhitzen, wird etwa Abwärme genutzt. Beispielsweise solche, die als Nebenprodukt in industriellen Anlagen entsteht. Bei der Müllverbrennung zum Beispiel. Oft bleibt diese Abwärme ungenutzt. Und sie zu nutzen, macht die Fernwärme schon heute umweltfreundlicher als eine Gasheizung. Und sie hat eben noch weitere Vorteile, weiß Thomas Kreitmeier.
Für die Kundinnen und Kunden ist natürlich Fernwärme aus technischer Sicht ein Angebot, die Energieversorgung viel einfacher zu gestalten. Man dreht den Heizkörper auf, es wird warm, man dreht die Dusche auf, es wird warm. Ich brauche mich nicht um einen Thermenservice kümmern oder um den Rauchfangkehrer, der einmal pro Jahr in die Wohnung herein muss.
Kurz gesagt, die Fernwärme ist also komfortabel. Weniger Wartung, keine Thermenreparaturen mehr und versorgungssicher ist sie auch. Auch für die Mieterinnen und Mieter. Und laut Daniela Kochler ist Fernwärme vor allem auch
eine sehr verlässliche Wärmeversorgung. Ja, die fließt, die kommt, die ist immer da.
Die ist immer da. Vor allem ist die Fernwärme in Wien aber ein erprobtes System. Denn schon in den 1960er Jahren hat die Stadt damit angefangen, ihre Fernwärmenetze aufzubauen. Mit dem Ziel, die Energieversorgung moderner zu machen und die Luftverschmutzung durch Kohleheizungen zu verringern. Das Gute, die Umstellung auf Fernwärme ist für die Haushalte vergleichsweise einfach. Heute versorgt das rund 1300 Kilometer lange Netz bereits 470.000 Wiener Haushalte mit Heizwärme und Warmwasser. Bei vielen ist sie also
schon da. Das war eine schöne Bestätigung aus dem Wärmeplan. Im Wärmeplan wird das jetzt auch öffentlich veranschaulicht, dass man sieht, das Netz ist durchaus schon weit ausgebaut und damit bestehen viele Möglichkeiten.
Doch Thomas Kreitmeier erklärt auch, nicht alle Wiener Bezirke können an die Fernwärme angeschlossen werden.
Wo weniger dichte, weniger urbane Bebauungsstrukturen zu finden sind, dort wird man sich der lokalen erneuerbaren Energien bedienen. Das heißt, einzelne Gebäude betrachtet werden auf andere erneuerbare Energien umsteigen. Geothermie, Grundwasser, Luftwärmepumpen, Sonne, Biomasse.
Es bleibt also die Frage, wie genau sieht eine solche Umstellung auf Fernwärme aus für die Mieterinnen und die Mieter? Daniela Kochler, die wir vorhin schon gehört haben, von Wiener Wohnen, nutzt dafür auch die Zeit zwischen den einzelnen Vermietungen. Also bevor die Wohnungen im Gemeindebau wieder vermietet werden, verabschieden sie sich vom Gas.
Dort, wo Fernwärme ist, dekarbonisieren wir auch. Und ich finde, 1000 Wohnungen pro Jahr, die wir an die Fernwärme anhängen, allein durch zurückgegebene und neu vermietete Wohnungen, das ist schon eine schöne Zahl. Wenn alles vorhanden ist, was man braucht, also wenn genug Strom da ist, wenn genug Fernwärmekapazität zum Beispiel da ist, dann ist das eine sehr leichte Übung.
Für die Umrüstung ist zwar nicht unfassbar viel Umbauarbeit im jeweiligen Wohnraum nötig, aber ganz ohne geht es natürlich auch nicht. Es braucht Leitungen. Also die nötige Infrastruktur. Und es geschieht aktuell freiwillig. Eine gesetzliche Vorgabe, auf die viele Beteiligte gehofft haben, gibt es aktuell nicht. Leere Wohnungen umzurüsten scheint vergleichsweise simpel. Aber was ist mit all den bewohnten Wohnungen? Damit die Fernwärme auch in diese Wohnungen kommt, müssen die Mieterinnen und Mieter aber ihre Wohnungstüren öffnen. Die Fernwärme quasi hineinlassen.
Das sind schon viele Menschen, die da erreicht werden müssen und die erreicht man unterschiedlich. Ja, also wir haben ältere Mieterinnen, wir haben jüngere Mieterinnen, wir haben Familien, wir haben Alleinstehende. Also die brauchen auch unterschiedliche Angebote.
Und all diese Menschen, all diese Wienerinnen und Wiener, die können sich bewusst dafür entscheiden, Teil der Wärmewende zu werden. Da das am Ende keine Rechnung zahlt, gibt es auch hierfür bereits gute Ideen und Rahmenbedingungen, die im Wärmeplan festgesetzt sind. Die Stadt unterstützt das Umrüsten beispielsweise auch monetär, durch ganz vielfältige Förderung für Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer, aber eben auch für Mieterinnen und Mieter. Wenn sie den Gasherd rausschmeißen zum Beispiel und statt Gas auf Fernwärme setzen, die in vielen Häusern Wiens bereits verfügbar ist.
Aber ein neues Instrument, ein relativ neues, ist zum Beispiel der Dekarbonisierungstausender. Also das heißt, wenn ich umstelle und meinen Gaszähler abmelde und das nachweise, kann ich mir 1000 Euro Förderung abholen. Wenn ich das tue, während die ganze Wohnhausanlage umgestellt wird, bekomme ich sogar 1500 Euro. Und das ist doch ein guter und wichtiger Anreiz, Menschen dazu zu bringen und zumindest einen Kostenersatz zu bekommen.
Das ist wieder Daniela Kochler. Und sie weiß auch, dass sich dabei gar nicht alles ums Geld dreht.
Das mit den Kosten kriegen die Leute hin, beziehungsweise kriegen sie sehr gut gefördert und wir haben uns auch Finanzierungsmodelle überlegt. Also, dass man nicht alles auf einmal zahlen muss, sondern in Raten mit der Miete zahlen kann.
Wer sich als Mieterin oder Mieter dafür entscheidet, die Gastherme rauszukicken, bekommt nicht nur klimafreundliche Wärme, sondern auch das Gefühl, Teil von etwas Großem zu sein. Und das, sagt Daniela Kochler, spiegelt sich auch in der Überzeugungsarbeit von Wiener Wohnen wider.
Ja, es muss Spaß machen, es muss lustvoll sein und nicht immer bierernst. Ja, und natürlich ist es ein ernstes Thema und es ist wichtig, aber mit Zwang alleine erreiche ich nichts.
Mein Name ist Monika Draxler, ich wohne im 18. Bezirk und ich bin Hauseigentümerin. Wir haben die Fernwärme eingeleitet. Ich bin schon in Pension und war früher im Lehrberuf tätig.
Stellen Sie sich mal ein Zinshaus vor. Um so eins soll es jetzt gehen. Und dieses Zinshaus, über das wir jetzt sprechen, ist im Familienbesitz und hat 16 Wohneinheiten. Und es ist seit 2024 raus aus Gas. Die Wärmeversorgung regelt die Fernwärme. Gemeinsam mit ihrem Schwiegersohn Christoph Mader, der ist Architekt, ist Monika Traxler, die haben wir gerade gehört, als Eigentümerin die Dekarbonisierung angegangen. Die Gründe dafür waren vielfältig, aber ein Ereignis war dann irgendwie ausschlaggebend. Eine desolate Gasleitung führte dazu, sich endlich mit dem Thema auseinanderzusetzen, sagt Christoph Mader. der eben angesprochene Architekt und der Schwiegersohn der Eigentümerin Monika Traxler. Der sitzt neben ihr, als wir über das alte Zinshaus sprechen.
Die eine Haushälfte des Hauses war quasi in Betrieb, es gab Warmwasser, die andere Haushälfte war nicht in Betrieb. Das heißt, man hat sich mit dem Duschen, Warmwasser und so weiter geholfen. Wenn man so ein Erlebnis einmal hatte, dann weiß man, dass man vielleicht etwas verändern muss. Und die Frage, die sich bei uns einfach gestellt hat, war, wie kann man es verändern?
Monika Traxler hat das Zinshaus mit ihren zwei Geschwistern vor knapp 40 Jahren gekauft. Sie haben bereits vieles verändert, neue Fenster einsetzen lassen, die Fassade erneuert. Jetzt musste also eine neue Heizung her. Gemeinsam mit den Hauseigentümern wurden die Möglichkeiten diskutiert.
Und dann wurde mal besprochen, was funktioniert, was würde alternativ funktionieren, ist aber vielleicht nicht effizient. Wie könnte so ein Umbauprozess oder der Einleitungsprozess aussehen? Das ist alles ungefähr 2 Jahre, bevor es dann tatsächlich losgegangen ist, sage ich jetzt einmal grob besprochen worden.
Und klar, auch das erzählen mir die beiden. Für Monika Traxler und ihre Familie waren die finanziellen Investitionen nicht unrelevant.
Und dann kommt noch die Tatsache dazu, dass wir unter der letzten Bundesregierung einfach eine Förderlandschaft auch hatten, die durchaus motivierend war. Wie läuft es wirklich? Was kostet es? Wie werden wir das schaffen, dass wir alle mit ins Boot holen? Welche Voraussetzungen sind einmal grundlegend dafür da? Bei welchen Mietern könnte es schwierig werden? Bei welchen Mietern sind wir sicher, dass es funktionieren wird?
Und immer wieder die Frage:
Ist es realistisch?
Und dieses Zinshaus, das Sie sich vorstellen sollten, betreffend, kann man sagen, Monika Traxler und ihre Familie haben nach vielen Überlegungen dann entschieden, wir gehen es an.
Im Mai 2024, also vergangenen Jahres, haben die Arbeiten begonnen. Und die Fertigstellung war dann im November so, dass jede Wohnung wieder gut versorgt war.
Dabei hatten sie, so sagen es die beiden, auch eine Menge Glück. Die meisten Mieterinnen und Mieter waren mit der Umstellung einverstanden. Und ein weiterer Vorteil, direkt gegenüber des Zinshauses ist eine Schule. Und die war bereits am Fernwärmenetz angeschlossen. Im Keller der Schule steht ein sogenannter, und jetzt Achtung, GUFO, ein Gebietsumformer. Dieser ist nötig, damit das Wasser in den Fernwärmeleitungen des Primärnetzes, immerhin große, dicke Rohre, in das Sekundärnetz eingespeist werden kann. Im Primärnetz ist das Wasser noch bis zu 150 Grad warm. Im Sekundärnetz kühlt es durch den Gebietsumformer auf bis zu 90 Grad ab. Perfekt, um die Gebäude zu heizen. Also, genau so ein GUFO, ein Gebietsumformer, war in Reichweite. Und
wir hatten auch Glück, dass wir genug Platz im Erdgeschoss dafür hatten.
Denn den braucht es für die Hausstation. Entweder im Keller oder im Erdgeschoss. Dass die Planungen so gut verliefen, lag auch am persönlichen Einsatz der Eigentümer. Aber wo fängt man an? Man prüft zuerst, was möglich ist. Und damit sind wir wieder beim Wiener Wärmeplan und verlassen ganz kurz das alte Zinshaus und Monika Traxler und ihren Schwiegersohn Christoph Mader. Und schauen noch mal kurz auf den Wiener Wärmeplan und was dieser Mann dazu sagt.
Der bietet eine sehr gute Orientierung dafür, welche Wärmelösungen für ein Gebäude am besten geeignet sind.
Das ist Daniel Menz.
Und dort lässt sich auch erfahren, ob bereits jetzt ein Fernwärmeanschluss möglich ist oder ob er zeitlich bis 2040 möglich sein wird.
Er arbeitet beim Energieversorger Wien Energie und kennt die Rahmenbedingungen und Herausforderungen für Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer. Dazu gehört auch, alles zu durchdenken. Wer kein Architekt ist, wie Christoph Mader vorhin, sollte sich hier in jedem Fall Unterstützung holen. Denn es braucht mitunter nicht nur einen neuen Elektroherd, sondern für die Fernwärme selbst müssen im Gebäude
Steig- und Verteilleitungen gelegt werden, um aus einer Zentrale im Keller heizen zu können. Das bedeutet natürlich einiges an Umbauarbeiten, Kosten, die zu tragen sind. Das ist eine große Herausforderung, das eben anzugehen.
Diese Arbeit lohnt sich aber. Und es ist eine, von der man die Mieterinnen und Mieter auch überzeugen kann. Das wissen auch Christoph Mader und Monika Traxler. Kehren wir noch einmal zurück zu unserem Zinshaus.
Natürlich gibt es Vorbehalte bei Mietern und am Anfang sind vielleicht viele zurückhaltend. Bei uns war der Vorteil, dass die Großfamilie im Namen der Eigentümer mehr oder weniger die Entscheidung getroffen hat, passt, wir machen das. Wo das Ganze dann ins Laufen gekommen ist und alle gesehen haben, dass es eigentlich so Schritt für Schritt, aber wie am Schnürchen läuft, sind plötzlich die letzten Skeptiker fast von selbst gekommen und haben gesagt, naja, wann wird denn das bei mir gemacht?
Es war uns einfach wichtig, ja, etwas Sinnvolles, eine sinnvolle Lösung für die Zukunft zu finden.
Lassen wir das alte Haus von Monika Traxler und Christoph Mader also hinter uns. Und was wir mitgenommen haben, alle müssen überzeugt werden. Und hört man auf Thomas Kreitmeier und Daniela Kochler, gibt es dafür bereits gute Strategien. Monika Traxler und Christoph Mader wurden eben bereits überzeugt. Und ja, in die Fernwärme wird große Hoffnung gesetzt, denn aktuell ist die Fernwärme in Wien noch nicht emissionsfrei und damit auch noch nicht klimaneutral. Das wird sich, geht es nach dem Energieversorger Wien Energie, schon sehr bald ändern. Wie das gelingen soll, und mit welchen konkreten Projekten Wien Energie daran arbeitet, die Klimaziele umzusetzen, darüber hat Barbara Fleißner mit diesen beiden gesprochen.
Das ist das, was wir bei uns machen und natürlich wollen wir das auch bei unseren Kundinnen und Kunden machen. Natürlich wollen wir das auch in der Stadt für die Stadt Wien machen.
Das ist zum einen Michaela Deutsch. Bei Wien Energie leitet sie den Geschäftsbereich Energiedienstleistung und ist daher Expertin für die strategischen Überlegungen und Entscheidungen. Und dann ist da noch Dominik Pernsteiner.
Wichtig ist jetzt, die ersten Schritte zu machen. Wir machen die ersten Schritte, wir haben die ersten Schritte in unseren Pioniergebieten gemacht. Wir haben mit dem Fernwärmeausbau begonnen.
Als technischer Koordinator Raus aus Gas bei der Wien Energie kennt er die Herausforderungen des Projekts ganz genau. Und über die haben Michaela Deutsch und Dominik Pernsteiner gesprochen, mit Barbara Fleißner. Über die Herausforderungen, über die Ziele und über den Weg, der rausführt. Raus aus Gas und hin zur Klimaneutralität. Los geht's mit dem Gespräch. Viel Spaß.
Frau Deutsch, Herr Pernsteiner, herzlich willkommen. Danke vielmals für die Zeit.
Danke für die Einladung.
Schönen guten Tag.
Ich freue mich schon wahnsinnig auf das Gespräch, weil das Thema so ein wichtiges ist. Bevor wir da auch gleich richtig tief eintauchen, möchte ich zuerst noch so eine kleine Zeitreise machen. Ich würde uns alle gerne ins Jahr 2040 entführen und würde gern wissen, wie hat sich Wien im Jahr 2040 verändert? Was hat sich verändert? Was ist anders? Was konkret sehen Sie, Frau Deutsch, wenn wir mit Ihnen anfangen?
Meine Vorstellung 2040, wenn wir durch die Stadt gehen, sehen wir überwiegend sanierte Gebäude, die energieeffizient sind. Wir sehen wesentlich weniger bis gar keine Rauchfänge mehr, die wir heute noch wirklich bei jedem, vor allem Gründerzeithaus, sehen. Und wissen somit, es ist uns die Energiewende gelungen und wir sind wesentlich effizienter und verschwenden wesentlich weniger Energie, als wir das noch 2020 getan haben.
Herr Pernsteiner, wie starten Sie 2040 in den Tag oder gehen durch die Stadt?
Ja, sehr ähnlich. Ich würde gerne einen Sprung nach hinten machen, und zwar zur Zeit, wo die Holzbefeuerung gang und gäbe war, wo Emissionen damit verbunden waren und wo sehr viel Arbeitsaufwand damit verbunden war, Kohle, Holz zu verfeuern. Dann der große Schritt in Richtung Gas, das heißt, die Arbeit ist im Wesentlichen weggefallen, das Holz, die Kohle aus dem Keller zu holen. Die Emissionen sind aber noch immer da, auch wenn man sie nicht sieht. Und wenn ich danach in Richtung 2040 blicke, sehe ich auch diese Emissionen nicht mehr. Ich sehe dann eine Wärme, die man füllen kann, ohne Arbeit, ohne Emissionen für den Endverbraucher.
Ich als Otto-Normalverbraucher kann es mir wahrscheinlich gar nicht so gut vorstellen, wie Sie das können, aber es hat sich bestimmt viel verändert, denn die Vorhaben sind große, klimaneutral, Dekarbonisierung der Stadt. Wien Energie hat da für die Wärmeversorgung auch große und richtig spannende Pläne. Die Aufgaben sind aber doch extrem komplex. Wie geht man an so eine Herausforderung heran und vor allem, wie behält man über so viele Jahre den Überblick?
Wir arbeiten schon sehr lang an der Dekarbonisierung der Stadt, an der Dekarbonisierung unserer Wärmeaufbringung. Wir haben dazu eine sehr, sehr gut und ausgeklügelte Strategie auch schon vor einigen Jahren auch veröffentlicht, auch sogar, wo wir schauen, okay, wie können wir bis 2040 unsere zentrale Wärmeaufbringung dekarbonisieren. Wir haben ja jetzt in unserem Fernwärmemix an die 50% noch als Wärme aus der gasbefeuerten KWK, mit der wir auch Strom erzeugen, damit natürlich sehr effizient sind, aber doch natürlich noch mit Erdgas befeuert sind. Und all dies wollen wir sukzessive umstellen. Wir stellen um auf den Einsatz von Großwärmepumpen. Wir stellen um auf die Nutzung von Tiefengeothermie, die wir hier in Wien Gott sei Dank haben. Dazu haben wir auch jahrelang sehr eingehende Untersuchungen gemacht. Und damit haben wir natürlich einen Pfad gezeichnet, wie wir bis 2040 dieses Ziel CO2-frei auch schaffen wollen. Das ist das, was wir bei uns machen und natürlich wollen wir das auch bei unseren Kundinnen und Kunden machen. Natürlich wollen wir das auch in der Stadt für die Stadt Wien machen. Und auch daran arbeiten wir gemeinsam mit der Stadt Wien schon seit einigen Jahren. Wir haben hier gemeinsam einen Wärmeplan geschaffen, der eigentlich die Richtlinie dazu zeigt, wie die Wärmewende in der Stadt Wien passieren soll.
Herr Bernsteiner, ich als Otto-Normalverbraucher, der nie im Leben so große Projekte vor sich am Tisch liegen haben wird, wie kann ich mir das vorstellen? Wie behält man da den Überblick über all die Pläne, über all die Vorhaben, über die Probleme, die vielleicht auftauchen und dann auch noch der zeitliche Aspekt?
Die Basis ist ein guter Plan und vom Großen ins Kleine zu gehen, von diesem ganz großen Wärmeplan, der von die Stadt Wien gesamtheitlich, sage ich mal, behandelt, muss man das natürlich herunterbrechen auf einzelne Bezirke, auf einzelne Gebiete und Regionen und das haben wir getan. Wir haben diesen Plan nochmal aufgeteilt in viele, viele kleine Gebiete und diese kleinen Ausbaugebiete sind dann deutlich einfacher zu kommunizieren. Es ist deutlich einfacher, mit den Bürgern und Bürgerinnen zu sprechen, weil sie viel kleiner sind. In der Regel sind die Gebiete zwischen 50 und 150 Objekte umfassend. Und dahingehend kann man auch den Fernwärmeausbau, den wir im Großen geplant haben, über die Stadt Wien aufs Kleine herunterbrechen und wirklich greifbar in den Kretzeln machen. Und dafür braucht es ganz viele Pläne. Den großen Plan, den mittleren Plan und den kleinen Plan.
Ja, weil es in jedem Häuserblock quasi andere Herausforderungen, andere Themen gibt. Wenn ich jetzt zu den Endverbraucherinnen und Endverbrauchern schau, die fragen sich natürlich, okay, was bedeutet das jetzt für mich? Der Plan, die Stadt zu dekarbonisieren. Welche strategischen Entscheidungen von Wien Energie sind da für mich relevant, sind für mich wichtig oder auch spannend?
Es ist insgesamt für uns natürlich eine große Herausforderung, weil wir in Wien eine sehr eigene Struktur in der Wärmeversorgung haben. Wir haben vor 70, 80 Jahren sehr stark das Erdgasnetz ausgebaut, das die alten Kohlefeuerungen im Großen und Ganzen abgelöst hat. Dabei wurden hauptsächlich Etagenheizungen errichtet, das heißt vollkommen dezentralisierte Wärmeversorgungen. Ich erkläre es kurz, das heißt man hat ein klassisches Zinshaus in Wien mit 20 Wohneinheiten. Jede Wohnung hat so eine eigene Heizungsverteilung und Abgabe, das ist die ganz normale Heizungsanlage mit den Radiatoren dran. Versorgt wird das Ganze von einer Gastherme, die für die Wärmebereitung und auch fürs Warmwasser zuständig ist. Das hat jede Wohnung für sich extra. Das ganze Haus insgesamt hat hier natürlich keine zentrale Wärmeversorgung. Das heißt, unbeheizte Bereiche, Stiegenhaus und so weiter. Und das ist natürlich die große Herausforderung, wenn wir sagen, wir bauen unsere Fernwärme aus, weil die Fernwärme ist ein zentrales Versorgungssystem, ist ein sehr effizientes Versorgungssystem. Vor allem eines der effizientesten Versorgungssysteme in Ballungsräumen. Man kann es vergleichen so ein bisschen mit der U-Bahn, mit der Schiene, weil einfach sehr viel Leistung mit einem Rohr unter Anführungsstrichen transportiert werden kann. Und die große Herausforderung ist jetzt natürlich, ohne eine zentrale Verteilung dieser Wärme in den Häusern, ja, diese Wärme in die einzelne Wohnung reinzubringen. Und das ist genau die große Herausforderung, die wir haben in der Stadt Wien, weil wir hier knapp 500.000 dieser dezentralen, einzelversorgten Wohnungen haben, die wir natürlich hausweise zusammenfassen müssen zu einer zentralen Versorgung, um sie dann CO2-neutral mit unserer Fernwärme oder auch außerhalb von Fernwärmegebieten mit Wärmepumpensystemen versorgen zu können.
Das heißt, raus aus dem klimaschädlichen Erdgas heißt rein in die Fernwärme für alle, die sich da vielleicht noch nicht so ganz gut auskennen. Was steckt hinter Fernwärme? Wie funktioniert das? Was heißt das?
In Wien ist die Fernwärme ein Erfolgsmodell. Wir haben in Wien von der Struktur her Müllverbrennungsanlagen, wir haben Kraftwerke für die Stromerzeugung Und die Abwärme all dieser Kraftwerke und Müllverbrennungsanlagen speist unser Fernwärmesystem. Wir haben ein Fernwärmesystem, das knapp 1300 Trassenkilometer lang ist. Und ein Trassenkilometer ist einmal in die eine Richtung und dann in die andere Richtung wieder zurück. Und damit eines der größten Fernwärmesysteme Europas. Das ist natürlich fantastisch. Wir decken ungefähr 40% vom Markt in Wien auch ab. Also ungefähr 40% aller Häuser in Wien werden mit unserer Fernwärme jetzt schon versorgt. Und wir haben das Ziel, hier um die 56% im Endausbau auch zu versorgen. Natürlich macht Fernwärme dort am meisten Sinn, wo die Wärmebedarfsdichte hoch ist. Das heißt, wo sehr viel Wärme auf sehr wenig Platz gebraucht wird. Das heißt, dicht verbautes städtisches Gebiet, da ist die Fernwärme natürlich absolut Trumpf. Für den einzelnen Mieter bzw. Wohnungseigentümer bedeutet das, es braucht eine zentrale Versorgung im Haus. Das heißt, es braucht Steigleitungen, Verteilleitungen, so dass ich das warme Wasser auch im Haus transportieren kann. Das bedeutet Gastherme raus aus der Wohnung, Wohnungsstation, das heißt Übergabe in die Wohnung rein und eigentlich sehr wenig Aufwand für den Wohnungsnutzer an sich, weil er in der Regel an seiner Heizung in der Wohnung nichts verändern muss durch die Einbringung von Fernwärme.
Wenn wir eben über das Jahr 2040 sprechen und darüber sprechen, dass da auch sehr viel ausgebaut werden muss, heißt es Ausbau des Fernwärmenetzes. In Wien ist es super. Wir müssen da nicht viel sanieren, weil das eine gute Qualität hat. Wir dürfen wirklich ausbauen. Aber was wird da alles passieren? Was muss hier passieren? Was braucht es dafür auch für diesen massiven Ausbau?
Wir haben zusätzlich zu diesen 1300 Trassenkilometern, die wir noch ausbauen müssen, einen Bedarf von mehreren hundert Kilometern an Fernwärmenetzen und dazwischen auch entsprechende Knotenpunkte, die sogenannten Gebietsumformerstationen oder auch GUFOs. Für die Zuhörer der Einfachheit halber vergleichen wir das mit einer städtischen Autobahn. Wir haben die städtische Autobahn, die ist gebaut, die führt durch die Stadt. Jetzt brauchen wir aber an gewissen Stellen einfach zusätzliche Abfahrten von dieser Autobahn, um in die entsprechenden Kräzel zu kommen. Jetzt kann man sich das vorstellen, wie schwierig das ist, im Bestand neue Autobahnabfahrten in einer gebauten Stadt zu errichten. Und genauso ist es auch mit dem Fernwärmenetz. Wir haben unser Primärnetz, das ist das Transportnetz, also die Autobahn. Für diese müssen wir jetzt weitere Abfahrten bauen, damit wir die einzelnen Gerätsel dann versorgen können mit entsprechenden Straßen in der Stadt. Und in einer dicht verbauten Stadt gibt es halt hier einfach eine gewisse Flächenkonkurrenz. In der Regel findet man nur sehr schwierig Flächen hierfür. Wir nutzen hier alle Möglichkeiten, also Flächen in Gebäuden, Flächen im öffentlichen Gut. Und damit ergeben sich dann auch entsprechende, ich sage jetzt mal, Interessens- und Zielkonflikte, weil beispielsweise in einer so dicht bebauten Stadt wie Wien gibt es sehr viel an Infrastruktur, die bereits in der Straße liegt, aber es gibt auch neue Vorhaben, wie Straßen oder wie öffentlicher Raum gestaltet werden soll. Stichwort Verkehrsberuhigung oder Begrünung oder Ausbau des öffentlichen Radverkehrnetzes. Und in dieser Interessenslage, ich möchte fast sagen Spannungsfeld, muss man gutes Auskommen finden, damit diese Stadt auch weiterhin lebenswert bleibt. Also bestmögliche Abstimmung, Nutzung von Synergien, gemeinsames Bauen und die Berücksichtigung all dieser Aspekte, so gut das möglich ist. Ich möchte dazu noch anmerken, dass man unsere Gebietsumformerstationen, wenn wir sie errichtet haben, also diese Ausfahrten, anders als bei einer Autobahn, nachher nicht mehr sieht. Die sind in Gebäuden, unter Gebäuden verschwunden oder unter der Straße oder in Parks verschwunden. Die sieht man nicht mehr. Alles, was bleibt, ist eine Lüftungsöffnung.
Mhm. Frau Deutsch.
Wir haben natürlich einen sehr hohen Koordinationsaufwand in der technischen Herstellung von Versorgungsleitungen, Versorgungssystemen insgesamt. Das betrifft natürlich die Fernwärme mit allen Einbauteilen und allen Teilen, die sie natürlich braucht, um effizient zu funktionieren. Diese Herausforderungen haben wir aber natürlich auch bei Quartiersversorgungen, die wir machen dort, wo wir keine Fernwärme ausbauen. Auch dort effiziente Systeme, Quartiersversorgungen auf Basis von Oberflächengeothermie, oberflächennahe Geothermie beziehungsweise Wärmepumpensystemen und so weiter. Aber unabhängig von Versorgungssystem an sich brauchen wir natürlich rechtliche Rahmenbedingungen, die sehr, sehr wichtig sind. Wir brauchen ein Tauschgebot, weil natürlich die Herausforderung ist, je gemeinschaftlicher man sich die Kosten der neuen Systeme teilen kann, umso besser ist es natürlich insgesamt betrachtet. Und wir haben jetzt schon die Erfahrung aus den letzten Jahren auch, es ist natürlich mit Aufwand verbunden. Ich nenne das Beispiel der Einbauküche sehr gerne, wo eventuell noch der Einbaugasherd dabei ist, wo dann die halbe Küche raus muss, wenn wenn vom Gas getrennt wird. Und das sind natürlich sehr viele Punkte, die dann oft auch den Einzelnen davon abhalten, zu wechseln, weil er sagt, ah, da habe ich jetzt dann Baustelle, das ist so aufwendig und so, da ist es eh nicht. Und es ist halt dann sehr schwierig, weil vor allem auch dann die Vollkostenrechnung sozusagen, also der Preisvergleich dann auch sehr schwierig ist, weil man nicht weiß, was ist jetzt beim einen drinnen und was ist beim anderen nicht drinnen. Und da braucht es noch auch sehr viel Aufklärungsarbeit, das ist sehr wichtig. Ich nenne auch gerne das Beispiel, es gab in den 70er Jahren den großen Ölschock, da war das Thema Sprit, Benzin ein sehr präsentes und es war ab dem Zeitpunkt für Autofahrer was völlig Normales zu wissen, was für ein Literverbrauch auf 100 Kilometer ist hoch und was für ein Literverbrauch auf 100 Kilometer ist niedrig. Also wenn heute jemand Auto kauft und der sagt, er braucht 12 Liter, dann sagt jeder, das sicher nicht. Also 6 Liter absolutes Maximum, aber eigentlich können wir schon mehr. Ja, eigentlich geht es schon besser. Der Durchschnittsbürger, das ist unsere Erfahrung halt, weiß seinen Energieverbrauch nicht und weiß vor allem auch seine spezifischen Energiekosten nicht. Das heißt, was zahlt er eigentlich für die verbrauchte Megawattstunde und welche Preiskomponenten sind da eigentlich dabei? Also wie viel unter Anführungsstrichen Steuer, das heißt, wie viel Netznutzungsgebühr, was ist da die Kosten des eigentlichen Verbrauches und so weiter. Da ist noch sehr viel Arbeit drinnen, da braucht es noch sehr viel Information für unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger, für unsere Kundinnen und Kunden und es braucht neben Förderungen und Incentives für diesen Wechsel auch Vorgaben. Ein erneuerbaren Wärmegesetz beispielsweise, das ein Tauschgebot inkludiert hätte oder auch ein Zentralisierungsgebot, dass Häuser einfach eine zentrale Wärmeversorgung haben und nicht lauter Einzelversorgungen in den Wohnungen. All das ist natürlich sehr, sehr wichtig auf dem Weg zur Dekarbonisierung, weil die technische Koordination, die technische Errichtung, das ist machbar. Da haben wir weniger Stakeholder dabei, sage ich jetzt mal mit dem Augenzwinkern. Aber hier die Allgemeinheit auf diese Reise auch mitzunehmen, die notwendig ist, um dieses Ziel 2040 CO2-frei auch zu schaffen, ja, das ist natürlich noch einmal eine Aufgabe, die sehr, sehr viel Information und Aufklärung aufbedarf.
Vor allem auch in Wien, die Gasherd-Liebhaber, die gibt es ja auch en masse, die auch nicht loslassen wollen vielleicht.
Auch das ist ganz oft eine Frage der Philosophie, wurde mir schon gesagt, ob man mit Strom oder mit Gas kocht. Ja.
Also es geht vor allem darum, habe ich jetzt auch so ein bisschen rausgehört, die Menschen dazu zu bringen, dass sie sich mit dem Thema beschäftigen wollen und dass sie da auch hinschauen wollen. Die Themen sind wichtige Themen, Klimaschutz, Leistbarkeit, Versorgungssicherheit. Wie habt ihr vor, das hinzubekommen? Wie kommuniziert ihr? Wie geht ihr das an, Herr Bernsteiner?
Ja, hier haben wir schon einiges an Erfahrung in unseren ersten Umsetzungsgebieten, in unseren Pioniergebieten gesammelt. Wir haben an Veranstaltungen in Kretzeln teilgenommen. Wir haben Veranstaltungen selbst veranstaltet. Und wir sind dort auf Bürger und Bürgerinnen getroffen mit unterschiedlichsten Erfahrungen, unterschiedlichsten Wissensständen, aber auch mit Sorgen oder Verunsicherungen. Und da gilt es im Gespräch, mit Gerüchten aufzuräumen. Und es gibt ja viel mehr Gerüchte, als man sich das so vorstellen kann. Und auch ein wenig einen Bezug zur eigenen Heizung herzustellen. Weil für viele Bürger oder Bürgerinnen ist die Heizung Sache des Vermieters. Die ist drinnen in der Wohnung, wenn ich einziehe und die ist auch noch drinnen, wenn ich wieder ausziehe. Vielleicht anders als die Einbauküche oder der Gasherd, den ich selber bestimme, welcher jetzt beispielsweise hineinkommt. Und da gilt es auch ein bisschen einen Bezug dazu herzustellen. Was ist die Heizung, wie funktioniert sie, womit heize ich jetzt denn, wo sind die Unterschiede, welche Systeme gibt es, aber auch wie gesagt mit Unsicherheiten aufzuräumen, das können wir teilweise machen, indem wir unsere Ausbauprogramme vorstellen, aber auf der anderen Seite gibt es einen gewissen rechtlichen Rahmen, aber auch einen gewissen fördertechnischen Rahmen, den die Bürger und Bürgerinnen, aber auch die Vermieter und Vermieterinnen und Gebäudeeigentümer und Eigentümerinnen brauchen, um hier wirklich gut planen zu können und entsprechend vorzugehen. Da merken wir schon, dass das in der Praxis aktuell schon noch so ein wenig ein Hemmschuh ist, der die Leute dann doch den großen Elefanten sehen lässt, anstatt die kleinen Stückchen, in denen man den sozusagen zerteilen kann, um das Thema hebbar zu machen.
Sie haben ja auch gerade angesprochen, so das Feedback der Kundinnen und Kunden. Was ist denn der Reality-Check, wenn wir so wirklich auf Beispiele hingehen? Was beschäftigt Sie besonders? Was ist vielleicht auch Kritik? Was sind die Ängste?
Es ist für uns erfahrungsgemäß auch so, dass wir oft ein bisschen ein Entscheidungsdilemma vorfinden. Es ist vor allem in Mietshäusern und auch in Wohnungseigentumshäusern so, dass ein gewisser Anteil der Nutzer gerne eine Umstellung hätte. Dann sind 1, 2, 3 vielleicht dabei, die sagen, ist mir egal. 1, 2, 3 sind vielleicht dabei, die sagen, keinesfalls. Der Hauseigentümer sagt, macht er nicht, weil Energiekosten zahlt der Mieter. Warum soll er da jetzt investieren? Also wir haben hier oft einfach ein Dreierverhältnis, was die Entscheidungsfindung einfach sehr, sehr langwierig und auch sehr, sehr schwierig macht und natürlich auch zu sehr viel Unzufriedenheit am Ende des Tages führen kann, weil wir natürlich die Situation haben, dass wir jeder Kundin und jedem Kunden natürlich auch gerne diese Umstellung auch machen würden, unter Anführungsstrichen, es halt natürlich das gesamte Haus dazu braucht. Und das ist natürlich eine Herausforderung, hier auch für Meinungsgleichheit unter Anführungsstrichen zu sorgen, weil am meisten Sinn macht es natürlich, wenn ein Haus zu 100% umgerüstet wird. Wir haben auch hier schon Möglichkeiten geschaffen, dass nur ein Teil des Hauses umgerüstet werden kann. Also ich gehe wieder zu meinem Beispiel, durchschnittliches Zinshaus, Gründerzeithaus, 20 Wohneinheiten, dass 50-60% der Wohnungen umgerüstet werden und die anderen dann über die Jahre einfach nachgerüstet werden. Auch das haben wir in der Vergangenheit schon sehr, sehr erfolgreich gemacht, haben aber auch da die Erfahrung, dass wir teilweise Häuser haben, die seit 20 Jahren eine Doppelinfrastruktur haben, nämlich eine Gasversorgung und eine Fernwärmeversorgung. Und das gilt es natürlich absolut zu vermeiden, weil das ist natürlich die teuerste Variante, die man überhaupt bauen kann. Ja, deshalb komme ich nochmal darauf zurück, sind auch rechtliche Rahmenbedingungen hier sehr, 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 sehr wichtig, damit alle an einem gemeinsamen Strang ziehen und dieses Ziel 2040 auch realistisch erreicht werden kann.
Mhm. Herr Beinstein, haben Sie vielleicht noch konkrete Beispiele auch so, was die Menschen beschäftigt? Welche Kritik gibt es? Welche Ängste gibt es? Über was sind Sie so quasi schon drüber gestolpert?
Also der Schlüssel ist Kommunikation. Kommunikation, Aufklärung und ja Wissen schaffen. Wir erklären immer wieder, wie unsere Fernwärme dekarbonisiert wird, wie der Pfad aussieht, welche Technologien wir einsetzen. Wir klären auf, wie sich die Bestandteile der Rechnung teilweise zusammensetzen. Auch das sind Fragen konkret, wo Leute mit der Rechnung kommen. Das sind einfach Dinge, da muss man direkt in die Kommunikation gehen und direkt das mit den Betroffenen abstimmen oder mit den Bürgern oder Bürgerinnen, die die Fragen stellen, abstimmen. Die Fragen sind wirklich ganz unterschiedlich, auch Generationen übergreifend. Also wir treffen oft sehr, sehr motivierte ältere Menschen an, die sagen, ich möchte unbedingt umstellen. Ja, ich möchte unbedingt. Ich möchte meinen Kindern eine gute Zukunft hinterlassen, so jetzt ganz plakativ gesprochen. Wir haben auf der anderen Seite auch wieder welche, die dann eher zweifeln und sagen, jetzt bin ich doch schon so alt, zahlt sich die Umstellung für mich dann doch überhaupt noch aus? Und wir treffen auch ganz junge Menschen, die dann Fragen haben, was können sie beitragen, wenn sie in einem Haus wohnen, wo es viele Mieter und Mieterinnen gibt, die vielleicht nicht ganz so überzeugt sind oder wo nur die Hälfte davon überzeugt ist beispielsweise. Was können sie dazu beitragen? Was können sie machen?
Also Kommunikation ganz wichtig, um die Wienerinnen und Wiener eben auch mitzunehmen, weil sie keine Expertinnen und Experten sind für die diversen Technologien. Und was Sie angesprochen haben, dass ältere Menschen auch so fragen, zahlt sich's für mich überhaupt aus? Oder junge Menschen sagen, ich mache es erst recht, weil es ist meine Zukunft, habe ich erlebt. Ich bin nämlich auf eine Wärmepumpe umgestiegen und da war das genau der Fall. Also da sind die Nachbarn dann vorbeigekommen und haben dann genau das angesprochen. Also das Bewusstsein steigt, oder?
Da möchte ich jetzt gerne wieder auf den Ausflug, den ich vorhin in die Historie unternommen habe, zurückgehen. Das war nämlich damals bei den Gasheizungen ganz genau das Gleiche und bei den Gasherden. Wo die ersten Wohnungen umgestellt wurden, sind die Menschen gekommen und haben sich das angesehen. Aha, das ist toll, da spare ich jetzt drauf. So in die Richtung, das war damals habe ich wirklich aus persönlichen Schilderungen erfahren. Und genau in dieser Phase sind wir, glaube ich, jetzt wieder. Also diese Technologien sind ja da und sie werden auch genutzt. Im Neubau zum Beispiel ist das Gas bei uns gar kein Thema mehr. Da setzt man schon auf entsprechend erneuerbare Technologien, da ist es gar kein Thema mehr. Und ich denke, dass wir hier einfach sehr viel Informationen streuen müssen, die Menschen informieren müssen und diese Zweifel, die teilweise unberechtigt auch vorhanden sind, ausräumen. Und das gelingt am besten in direkter Ansprache, direkter Kommunikation, das ganze Thema greifbar machen, wie wir vorher schon gesagt haben, für die Bürger und Bürgerinnen.
Ein Thema, um bei der Kommunikation zu bleiben und bei den Themen, die dann immer wieder auftauchen, ist auch so das Thema Fernwärme ist ja nicht emissionsfrei. Da kommt dann so der Gedanke, naja, ist das jetzt nur ein fauler Kompromiss, unter Anführungszeichen faul? Was sagen Sie dazu?
Wir haben einen Dekarbonisierungspfad für unsere zentrale Wärmeaufbringung, eben dort, wo wir die Wärme produzieren für unser Fernwärmesystem, dass wir bis 2040 dekarbonisieren. Das heißt, mit diesem Ziel dekarbonisieren wir automatisch 40% des Wärmebedarfs in Wien mit. Und das ist natürlich ein enormer Hebel, den wir hier auch haben. Wir haben hier schon sehr viel gemacht. Wir haben unsere erste Tiefenbohrung auch jetzt schon am Laufen, haben auch eine Ausstellung dabei, das kann man sich auch anschauen, draußen in Aspern. Und da geht's mit voller Kraft voraus. Wir haben schon Großwärmepumpen eingesetzt. Wir haben sehr saubere Kraftwerke und auch da muss man dazu sagen, ja, wir haben gasbefeuerte Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, mit denen erzeugen wir auch Strom. Aber auch hier haben wir große zentrale Anlagen. Hier sind wir sehr sauber unterwegs, weil wir natürlich alleine von der Rauchgasreinigung her ganz andere Technologien verwenden, die einfach im Hausbrand, das heißt im Abgas der Einzelgas, der mit der Wohnung gar nicht vorgesehen sind, die sind da gar nicht drin. Also wir sind hier mit unserer Fernwärme grundsätzlich wesentlich sauberer unterwegs als in den Einzelfeuerungen. Wir verursachen ungefähr 10% so viele Emissionen mit unserer Fernwärme, wie die vergleichbare Menge mit Gasthermen verursachen würde. Ja? Und wir haben diesen Zielpfad bis 2040 und den werden wir auch erreichen.
Der Bernstein hat es vorhin angesprochen, es gibt Gebiete, in denen es Fernwärme keine Option. Bei mir war das leider eben so. Also ich habe mir das angeschaut und gesagt, okay, wird auch nicht geplant oder so, ich muss eine andere Lösung finden. Was ist in diesen Gebieten zum Beispiel angedacht? Welche Ideen gibt es dafür ganz konkret?
Ja, in diesen Gebieten muss man unterscheiden, sind es sehr, sehr zersiedelte Gebiete, also wo wirklich ein Einfamilienhaus steht mit großem Garten rundherum, dann wieder Einfamilienhaus, also wirklich ganz am Rand in der Randlage, wenig mehrgeschossiger Wohnbau, dann wird es in diesen Gebieten vorrangig wahrscheinlich zu Einzellösungen kommen, so wie das beispielsweise bei Ihnen jetzt der Fall wäre. Es gibt aber einen Bereich dazwischen, zwischen dem Fernwärme heute oder Fernwärme Zukunftsgebiet, also zwischen dem Stadtkern, sage ich jetzt mal, die dicht verbaute Stadt und zwischen diesem ganz zersiedelten Gebiet, dort findet man einfach einen gewissen Mix. Also da steht mehrgeschossiger Wohnbau mit hoher Wärmebedarfsdichte oder mittlerer Wärmebedarfsdichte. Dort steht aber auch mal ein Einfamilienhaus. Die Abstände sind nicht so groß wie ganz außen, sie sind aber auch nicht so eng wie ganz innerhalb der Stadt. Und dort ist es schon sinnvoll, entsprechend grundstücksübergreifende, liegenschaftsübergreifende Lösungen anzustreben. Damit meine ich ganz konkret entsprechende Nahwärmenetze und die Standortressourcen auch vor Ort zu nutzen. Weil es gibt vielleicht Freiflächen, es gibt vielleicht entsprechende Wasservorkommen oder Grundwasserlinien, die man dann entsprechend nutzen kann. Dort macht es Sinn, diese Standortressourcen auch zu nutzen und diese liegenschaftsübergreifend zu nutzen. Nämlich dort, wo wenig Fläche ist, aber trotzdem mittlere Wärmebedarfsdichte, zum Beispiel mehrgeschossiger Wohnbau, die Flächen nutzbar machen, wo zum Beispiel das Einfamilienhaus steht und man möglicherweise auf Standortressourcen zurückgreifen kann. Und da übergreifend das Beste für beide mitzunehmen.
Mhm. Frau Deutsch.
Wir sind ja hier auch sehr aktiv. Wir bauen unsere Fernwärme aus. Wir sind aber auch sehr aktiv in der Konzeptionierung von Wärme- und auch Kälteversorgungssystemen abseits der klassischen Fernwärmeversorgung. Ich nenne hier als Beispiel Village im Dritten oder verschiedene Quartiersentwicklung, Stadtentwicklungsgebiete in der Stadt auch. Wie es der Herr Bernsteiner schon gesagt hat, da sind natürlich Zonen dabei, Bereiche dabei in der Stadt, wo wir außerhalb des Fernwärmeausbaugebietes sind, wo wir trotzdem sehr hohe Wärmebedarfsdichten haben, die sich natürlich perfekt dazu eignen, hier gemeinschaftliche Wärmelösungen zu machen. Gemeinschaftliche Wärmelösungen sind immer effizienter als eine Einzellösung. Ab dem Zeitpunkt, wo es möglich ist, eine gemeinschaftliche Lösung zu machen, sollte sie auch gemacht werden. Ich kann dabei einfach Gleichzeitigkeiten berücksichtigen, die es mir ermöglichen, die Anlagen insgesamt kleiner zu dimensionieren und trotzdem eine Vollversorgung zu haben. Das ist der große Vorteil der gemeinschaftlichen Wärmeversorgungsanlagen. Man teilt sich auch das Risiko, man teilt sich auch die Kosten. Da sind wir sehr stark dahinter, da machen wir auch sehr viel, da sind wir auch sehr stark auch in Kommunikation und das ist auch ein sehr erfolgreiches Modell. Natürlich ist auch da die Schwierigkeit, Meinungsgleichheit herzustellen im Sinne von, alle kriegen das Gleiche zum gleichen Preis und das ist natürlich eine Herausforderung, vor allem dann, wenn wir in Gebieten unterwegs sind, in Stadtentwicklungsgebieten unterwegs sind oder in Bebauungsgebieten unterwegs sind, wo sich sozialer Wohnbau mit frei finanziertem Wohnbau mischt, da ist es natürlich eine spannende Herausforderung, aber auch das ist lösbar. Das haben wir im Village im Dritten in diesem innerstädtischen Quartier auch gezeigt. Hier gibt es die gleiche Lösung für den frei finanzierten Wohnbau wie für den sozialen Wohnbau. Darauf sind wir sehr stolz. Es gibt immer Möglichkeiten, eine effiziente und CO2-neutrale Wärmeversorgung zu machen. Es ist halt wichtig, dass alle Stakeholder, alle Beteiligten sich an einen Tisch setzen und hier auch einen Kompromiss finden wollen. Es hat auch immer sehr, sehr viel mit Wollen zu tun, vor allem wenn wir dann im Bereich von Immobilienentwicklern sind, von Bauträgern sind und so weiter, dann ist es oft auch ein bisschen ein Thema von Wollen.
Und welche Rahmenbedingungen helfen da vielleicht auch, dass das Wollen dann dringlicher wird, wenn man das so sagen kann?
Kann ich natürlich sagen, das ist natürlich sehr spannend, vor allem wenn wir in einem Neubaugebiet unterwegs sind. Wir wissen, dass Quartiersversorgungen effizienter sind als eine Aneinanderreihung von Einzelversorgungen. Dann kann ich natürlich auch mit dementsprechend ordnungspolitischen Maßnahmen dafür sorgen, dass es hier auch eine Quartierslösung gibt, dass hier eine übergeordnete Wärmelösung vorgesehen wird. Und vor allem kann ich dabei auch gleich dafür sorgen, dass hier so gebaut wird und solche Wärme- bzw. Kälteversorgungskonzepte gemacht werden, die auch bei der Vermeidung sommerlicher Überhitzung unterstützen. Weil auch das ist ein Thema. Wir reden von Wärmewende, wir reden von der Energiewende, wir haben aber auch Zeiten von einer Klimawende, wo wir einfach dieses Thema sommerliche Überhitzung mitdenken müssen. Und auch da sind wir sehr aktiv. Und auch da haben wir mit unserer Fernwärme auch sehr viele Möglichkeiten. Man glaubt es nicht, aber es ist ein sehr flexibles System. Und wir haben auch hier schon Konzepte umgesetzt, wo Abwärme aus Objekten abtransportiert wird und unsere Fernwärme eingespeist wird. Ja, sodass wir keine Wärme-Hotspots in der Stadt verursachen, indem wir Rückkühler auf den Dächern installieren. Also wir haben sehr viele Möglichkeiten. Wir sind auch sehr flexibel und auch sehr kreativ unterwegs. Wichtig ist halt immer, alle müssen am gleichen Strang ziehen, alle müssen in die gleiche Richtung laufen und es ist ein Gemeinschaftsprojekt. Es kann nicht einer für den anderen lösen. Wir können das alle nur gemeinsam lösen.
Ganz wichtiges Thema, vor allem die Kühlung, weil es da ja auch ganz markante Studien gibt, dass Wien da besonders betroffen ist. Also auch das mitzunehmen, sehr, sehr zukunftssicher. Raus aus Gas ist für Wien Energie ein großes Ziel. Alle Maßnahmen sind darauf ausgerichtet. Jeder in seinem Bereich wird wahrscheinlich auch so die Notfallpläne parat haben, sich überlegen, okay, was könnten die größten Herausforderungen sein, was könnten die größten Probleme sein, die vielleicht auftauchen. Wollen Sie uns daran ein bisschen teilhaben lassen? Herr Bernsteiner, fangen wir mal mit Ihnen einmal an. Wo sagen Sie, da ist ein großes Augenmerk hin, da ist die große Herausforderung, da müssen wir schauen, dass wir da weiterkommen, dann haben wir das Gröbste geschafft.
Ja, das ist besonders wichtig, dass wir das Fernwärmesystem effizient betreiben. Und das bedeutet Vermeidung von Doppelinfrastruktur. Das heißt, überall dort, wo wir Fernwärme ausbauen, überall dort hoffen wir darauf, dass das Angebot auch entsprechend angenommen wird. Und da sind wir dann wieder bei den Themen Kommunikation, sicherer rechtlicher Rahmen und auch Förderbedingungen, die möglichst längerfristig gelten, damit auch die Vermieterinnen und Vermieter dort, die Objekteigentümer und Eigentümerinnen entsprechend planen können, ihre Objekte sanieren können, ihre Objekte vorbereiten können für den Anschluss an die Fernwärme, sodass das von uns vorbereitete Fernwärmesystem auch möglichst effizient genutzt wird.
Mhm. Frau Deutsch, was sagt Ihre Glaskugel? Wo werden die größten Herausforderungen stecken?
Erwartungshaltung. Es ist die Erwartungshaltung da, dass wir jetzt bis 2040 den Gasausstieg aus der Raumwärmebereitung schaffen. Das ist ein sehr ambitioniertes Ziel. Das können wir, wenn wir alle gemeinsam daran arbeiten, auch schaffen. Das Thema ist halt wirklich, was ist die Erwartungshaltung und was ist realistisch? Ganz wichtig ist es so ein Fernwärmeausbau beispielsweise, aber nicht nur ein Fernwärmeausbau, auch ein Kälteausbau oder auch eine Quartiersversorgung, eine gemeinschaftliche, nachbarschaftliche Wärmelösung. Das kostet Geld. Und natürlich ist es insgesamt günstiger, wenn ich diese Summe, die das kostet, auf mehrere Leute aufteilen kann, als nur auf zwei oder drei. Deswegen ist es so wichtig, dass einfach dort, wo Fernwärme ausgebaut wird, diese Straßenzüge auch alles angeschlossen wird und nicht von 20 möglichen Objekten nur 5, weil wir dann einfach in einer Kostenstruktur sind, die für niemanden gesund ist, unter Anführungsstrichen. Und wie der Herr Bernsteiner schon gesagt hat, wir einfach in der Doppelinfrastruktur bleiben. Wir haben technologisch gesehen nicht sehr viele Varianten zur Auswahl. Vor allem im dicht verbauten Gebiet haben wir keine Möglichkeiten, hier großartig Flächen für oberflächennahe Geothermie und so weiter zu nutzen. Das heißt, hier ist das Mittel der ersten Wahl, wenn wir keinen Fernwärmeanschluss machen können, eine Luftwärmepumpe beispielsweise. Eine Luftwärmepumpe braucht als Antriebsenergie Strom. Das heißt, wir haben hier natürlich auch ein bisschen eine Blaupause. Wir bauen das Fernwärmenetz aus, gleichzeitig müssen wir das Stromnetz ertüchtigen. Das Stromnetz muss massiv massiv ertüchtigt werden. Sinnvollerweise wird es dort ertüchtigt, wo Fernwärme nicht ausgebaut wird, weil wir natürlich dort dann höhere Stromleistungen brauchen für strombasierte Wärmeversorgungssysteme. Und auch da bin ich dann wieder bei dem Punkt Erwartungshaltung, Meinungsgleichheit und alle laufen in die gleiche Richtung. Wenn wir jetzt natürlich sagen, jeder muss an jedem Standort zu jedem Zeitpunkt jede Möglichkeit haben, dann müssen wir dafür sorgen, dass die Infrastruktur zu jedem Zeitpunkt für jeden möglichen Interessenten an jedem beliebigen Ort zu 100% zur Verfügung steht. Und das ist natürlich die teuerste, komplizierteste und langwierigste Variante, die wir wählen können. Die soll es nicht sein.
Jetzt habe ich in diesem Gespräch natürlich sehr viele unterschiedliche Aspekte auch gehört, die man vielleicht so als Otto-Normalverbraucher gar nicht am Radar hat. Und jetzt schaue ich mir so das Jahr an, 2040. Zuerst habe ich mir gedacht, okay, gut, das ist in 15 Jahren, das ist ja noch viel Zeit. Aber Sie haben auch gerade gesagt, ein sehr ambitioniertes Ziel. Und ich sehe auch gerade so in den Gesichtern, wird's knackig, wird's knapp oder sagen Sie, na, ich bin entspannt.
Wir sind grundsätzlich entspannt, weil wir haben die Situation unter Kontrolle. Das sage ich jetzt mal so, ja. Aber es ist schon so, man muss sich ja überlegen, ich nehme jetzt einfach eine Straße, Gumpendorfer Straße in Wien. Jetzt sagen wir, Gumpendorfer Straße in Wien wird saniert, dann schauen wir natürlich, dass wir hier auch eine Fernwärmetrasse reinlegen können. Alleine die Planung von so einem unter Anführungsstrichen wirklich Monsterprojekt in der Stadt Wien, weil das ist ja auch verkehrstechnisch eine unfassbare Herausforderung, braucht natürlich Zeit. Es braucht Zeit, hier einen Verkehrsplan zu machen. Dann alle Einbauten, Geber, die drinnen sind, Kanal, Stromnetz und so weiter. Was können wir machen? Zeitgleich machen. Haben wir hier Schiene in der Straße, also Wiener Linien und so weiter. Ja. Also alleine der Koordination und Abstimmungsbedarf bis zu dem Zeitpunkt, wo wir dann zum Bauen anfangen und der Bau dann selber, das dauert natürlich alles Zeit. Der Herr Bernstein hat es vorher auch schon gesagt, Gebäudeeigentümer brauchen Planungssicherheit, Förderinstrumente sollten, wenn möglich, langfristig angelegt sein. Jetzt brauche ich, wenn ich jetzt sage, mir gehört ein Zinshaus in Wien, mir gehört leider keins, aber wenn ich eins hätte, würde ich es mir überlegen. Ich muss das Objekt sanieren. Was kostet mich diese Sanierung? Wie saniere ich es? Was kann ich machen? Welche Möglichkeiten habe ich? Also bis ich den Plan mal habe, bis ich das Sanierungskonzept habe, bis ich die Preise habe, die ich brauche, bis ich das realisieren kann, vergehen Monate bis Jahre und dann muss ich es noch umsetzen. Dann dauert der Bau halt auch nochmal wenigstens 1-2 Jahre. Das heißt, ich bin mit meiner Konzeptionierung, Entscheidungsfindung und Umsetzung dann schon bei 4-5 Jahren. Und dann sieht man jetzt schon, von welchen Zeitspannen wir hier reden und warum wir auch sagen, 2040 ist ambitioniert. Es ist ambitioniert, aber es ist, wie gesagt, ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich mache es mit Absicht, wenn wir alle in die gleiche Richtung laufen, unsere Erwartungshaltung auch dementsprechend anpassen und für Meinungsgleichheit sorgen, dann glaube ich schon noch, dass wir das alle gemeinsam auch schaffen können.
Herr Bernsteiner, 2040, in 15 Jahren, sind Sie schon nervös?
Überhaupt nicht. Wir haben unsere Pläne, wir haben uns dafür aufgestellt. Wichtig ist jetzt, die ersten Schritte zu machen. Wir machen die ersten Schritte, wir haben die ersten Schritte in unseren Pioniergebieten gemacht. Wir haben mit dem Fernwärmeausbau begonnen. Jetzt möchte ich noch etwas unterstreichen, was die Frau Deutsch vorher gesagt hat. Das Thema Sanierung. Und zwar, das ist etwas, was die Eigentümer und Eigentümerinnen jetzt schon anstatten können, unabhängig davon, welches Heizsystem sie haben oder welches Heizsystem sie in Zukunft haben werden, weil den Heizwärmebedarf runterzubringen, ist essentiell wichtig und spart Kosten. Und mit entsprechenden Einsparungen, glaube ich, sind die Mieter und Mieterinnen immer zufrieden, wenn weniger für die Energie bezahlt werden muss oder weniger Energie aufgewendet werden muss und damit weniger auf der Rechnung steht. Und das ist etwas, was nie falsch ist. Das heißt, unabhängig von dem kann man mit diesen Maßnahmen schon starten im Wesentlichen. Unterscheidet sich es dann am Schluss natürlich schon von der entsprechenden Heizungsart, Niedertemperaturheizung umstellen oder wie auch immer. Das ist ein sehr großer baulicher Eingriff in die meisten Häuser, der wo man sich die Baustelle dann von der Straße sogar noch ins Haus hineinholt. Also da ist die Freude dann wahrscheinlich endend wollend bei den Mietern. Aber dahingehend die thermische Gebäudehülle, die Fenster, die Dämmung der obersten Geschossdecke, der untersten Geschossdecke und so weiter. Das sind Maßnahmen, die kann man jetzt schon starten. Das sind Maßnahmen, die jetzt schon CO2 einsparen, weil sie einfach entsprechend Energie einsparen. Diese Maßnahme ist immer richtig. Und für alle anderen weiteren Ausbaumaßnahmen haben wir, wie gesagt, entsprechende Pläne, sowohl auf der Dekarbonisierungsseite der Fernwärme als auch auf der Ausbauseite der Fernwärme und die verfolgen wir.
Wir haben heute schon sehr viel über die Zukunft gesprochen und es ist auch wichtig und richtig, Raus aus Gas ist ein großes Zukunftsprojekt, aber ich möchte, nachdem wir das Gespräch begonnen haben mit dieser Zukunftsvision, enden im Hier und Jetzt. Und wir haben es immer wieder so ein bisschen durchgehört in einigen Antworten. Wo gibt es im Hier und Jetzt quasi schon die Zukunft? Wenn ich einen sogenannten, nennen wir ihn, Transformationsspaziergang machen möchte, wo soll ich in Wien hingehen, damit ich den Wandel der Stadt heute schon sehe, Herr Bernsteiner?
Ja, also ich würde da empfehlen, jetzt vorrangig mal in die Seestadtstraße zu schauen, dort, wo unsere Geothermiebohrung aktuell stattfindet. Wir sind dort etwas über 2.500 Meter in der Tiefe bereits. Diese Bohrung schreitet voran. Von dort aus, gut, da braucht man dann gute Turnschuhe und einen entsprechend langen Atem, würde ich dann empfehlen, sich in Richtung Donauinsel zu bewegen. Dort sieht man beispielsweise unsere erneuerbaren Stromerzeugungsanlagen, einige Windräder, Wasserkraftwerke. Das ist auch etwas, was in der Zukunft braucht, nämlich nicht nur vorrangig für die Fernwärme, sondern auch für die Gebiete außerhalb, für die lokalen Wärme-Gemeinsamgebiete oder die lokalen Wärme-Individuell. Gebiete. Dort ist es wichtig, diesen erneuerbaren Strom hinzutransportieren und dort auch entsprechend zu verwenden, um die Raumwärmebereitstellung CO2-neutral zu halten. Dann der Blick in Richtung Simmering-Kraftwerk, also diese Kraftwerke in Zukunft, die als grüne Kraftwerke funktioniert und ausgebaut werden sollen. Und schlussendlich würde ich bei der Müllverbrennung enden. Das ist etwas, was es immer geben wird. Hoffentlich immer weniger, weil wir immer besser recyceln, immer neue Verfahren erfinden. Aber das ist etwas, das wird es auch weiterhin geben und das ist eine sinnvolle Nutzung des Abfalls, nämlich für die Raumwärmebereitstellung.
Mhm. Frau Deutsch, wo ist der Wandel der Stadt heute schon richtig gut sichtbar? Wo kann ich in der Zukunft schon flanieren?
Der Vorteil unserer Systeme ist, wir verlegen sie in der Straße. Und wenn der Asphalt wieder hergestellt ist, dann ist auch Ruhe. Das heißt, es steht da nicht im Weg herum und es belästigt dann auch niemanden mit Lärm oder ähnlichen Ärgernissen, die halt oft dann mit einer Baustelle verbunden sind. Ich würde sie auf alle Fälle in die Spittelau schicken, weil die Spittelau ist das Wahrzeichen der Fernwärme in Wien. Vom Friedensreich 100 Wasser gestaltete Müllverbrennungsanlage dort. Und was mir noch wichtig ist, wo Sie es merken, es ist jetzt Winter, jetzt sind keine Kinetten offen. Die Kinette ist quasi die Baugrube, in denen wir unsere Rohrleitungen verlegen. Aber das Frühjahr wird kommen und der Sommer wird kommen. Und wenn Sie dann irgendwo im Stau stehen oder eine Umfahrung ist, dann bitte nicht sauer sein auf die Windenergie, sondern dabei denken, die machen da was Sinnvolles, die machen da was Gescheites, da wird die Stadt dekarbonisiert. Und das wäre mir sehr, sehr wichtig.
Mhm. Frau Deutsch, Sie haben auch das Village im Dritten angesprochen. Kann man da auch schon die Zukunft so ein bisschen sehen oder ist es aufgrund des Wetters auch jetzt gerade nicht so möglich?
Auch da ist es spannend, da schießen, wie man so schön sagt, die Gebäude gerade in die Höhe wie die Schwammerl. Das ist sehr spannend, aber auch da haben wir ein Versorgungssystem mit einem der größten Erdsondenfelder Europas, nämlich mit über 500 Erdsonden. Auch die befinden sich unter der Oberfläche und belästigen niemanden. Die sind einfach da und sind ein riesengroßer Wärmespeicher und auch Kältespeicher. Das ist das Schöne dran. Und ist quasi nach Fertigstellung nicht mehr sichtbar. Von dem her, wenn Sie nicht merken, dass wir da sind und Sie sich nicht beschweren müssen, heißt das, wir machen unseren Job gut.
Frau Deutsch, Herr Bernsteiner, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für den Blick in die Zukunft. Es ist super spannend, was da in der Stadt passiert. Und es macht einen auch irgendwie total stolz, dass man in Wien lebt und dass man da in einer Stadt lebt, die so in die Zukunft denkt. Also vielen, vielen Dank für all diese Informationen, für dieses Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Vielen Dank für das Gespräch.
»2040. Das ist in 15 Jahren. Und das ist nicht mehr so unfassbar viel Zeit.« Michaela Deutsch und Dominik Pernsteiner macht das allerdings nicht nervös. Und auch Thomas Kreitmeier vom Anfang dieser Folge bleibt entspannt.
Ich kann es mir leider nicht mehr vorstellen, wie es wohl gewesen sein muss, ein Aquädukt zu erklären oder die Schaffung einer Donauinsel. Das war sicher auch nicht ganz friktionsfrei.
Kreitmeier kennt Bilder vom Stephansplatz als riesiges Loch, damals, als die U-Bahn gebaut wurde. Und diese Diskussion waren sicherlich auch sehr brisant, sagt er. Aber
heute ist es eine Qualität, die für uns in Wien selbstverständlich ist. In diesem Sinne, man kann ein Zukunftsbild skizzieren und sagen, das hat ja einen Sinn, diesen Umbau vorzunehmen. Und wenn es dann fertig ist, freuen wir uns drüber.
Und genau diesem Zukunftsbild haben wir uns in dieser ersten Folge von Energievoll angenähert. Und das wollen wir auch mit weiteren Zukunftsbildern tun. Noch sind wir nicht raus aus Gas, aber dafür ein ganzes Stück schlauer, welcher Weg dafür zu gehen ist. Aber vielleicht ganz zum Schluss noch die Frage, was ist, wenn alles anders kommt?
Ja, also mein Plan B ist, ich werde Tischler.
Nun, selbst Thomas Kreitmeier dürfte überzeugt sein, dazu wird es nicht kommen. Denn wenn wir noch einmal an die Zukunftsversion ganz zu Beginn dieser Folge denken, an das Wien, das sich sichtbar und unsichtbar verändert haben wird, dann wird nach dieser Folge klar, wir stecken bereits inmitten dieser Transformation. Wo das im Stadtbild bereits zu sehen ist, haben Michaela Deutsch und Dominik Pernsteiner mit uns geteilt. Und es wird sich noch etwas verändert haben. Die Selbstverständlichkeit, mit der wir auf klimaneutrale Technologien blicken. Beispielsweise auch auf die Geothermie. Denn in der nächsten Folge gehen wir noch ein paar Ebenen tiefer. Wir bohren nach. Denn etwa 10 Kilometer von der Wiener Innenstadt entfernt, im Stadtteil Aspern, entsteht gerade die erste Tiefengeothermieanlage Wiens. Was es damit auf sich hat, wie wir ganz tief in die Erde bohren und was dann dabei rauskommt, das finden wir gemeinsam heraus. In der nächsten Folge dieses Podcasts. Mein Name ist Jonas Ross und das ist Energievoll. Eine Podcast-Serie zur Energiewende, präsentiert von Wien Energie in Zusammenarbeit mit dem Studio ZX, der Kreativagentur des Zeitverlags. An dieser Folge mitgewirkt haben Stella Pfeiffer, Barbara Fleißner und Jonas Ross. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.